Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Im Profil. Ich möchte Ihnen heute ausnahmsweise ein Buch und eine Person vorstellen. Es geht nämlich um das Buch Memel, über den Fluss Memel. Und es geht um Uwe Rader, der ist Journalist bei der Taz in Berlin. Und außerdem, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Im Profil. Ich möchte Ihnen heute ausnahmsweise ein Buch und eine Person vorstellen. Es geht nämlich um das Buch Memel, über den Fluss Memel. Und es geht um Uwe Rader, der ist Journalist bei der Taz in Berlin und außerdem Buchautor, nicht nur von diesem einen Buch, sondern von mehreren Büchern. Herzlich willkommen, Uwe Rader.
Ich grüße Sie. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Herr Rader, Sie sind ja ein Grenzgänger im wahrsten Sinne des Wortes. In Ihrem Buch Die Oder haben Sie schon dem Fluss an der deutschen Ostgrenze nachgespürt und eine kleine Kulturgeschichte dieses Flusses geliefert. Nun haben Sie sich viel weiter im Osten die Memel vorgenommen. Woher kommt denn die Begeisterung dafür, Kulturgeschichte an den Ufern unserer Flüsse entlang zu schreiben?
Weil die Flüsse eine eigene Geschichte haben. Das ist eine Geschichte, die sehr viel mehr ist als die Geschichte der Nationalstaaten und Völker, die mit ihnen verbunden sind. Flüsse erfordern mehrere Perspektiven. Man kann da irgendwie sehr viel mehr auch an multikultureller Geschichte erzählen. Und diese multikulturelle Geschichte, mit der ist die Oder verbunden, mit der ist aber auch die Memel verbunden.
Nun ist ja der Begriff Memel vielen Deutschen nur noch aus dem Geschichtsunterricht bekannt. Besonders aus der alten ersten Strophe des Deutschlandliedes, das von 1922 an die deutsche Nationalhymne war. Da heißt es zur Erklärung für alle unsere osteuropäischen Hörer, von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Das heißt, die geografische Ausdehnung des damaligen Deutschen Reiches wird beschrieben, eben von der holländischen Grenze bis zur litauischen und von Südtirol bis an die Ostsee. Heute ist Deutschland ja viel kleiner und das ehemalige Memelgebiet gehört zu Litauen. Wir singen aus gutem Grund nur noch die dritte Strophe unseres Deutschlandsliedes als unsere Nationalhymne. Und Memel ist Teil von Litauen und grenzt an das Kaliningrader Gebiet. Was hat Sie gereizt, sich ausgerechnet dem Fluss Memel zu nähern?
Wissen Sie, jeder Fluss hat ein eigenes Image. Das Image der Oder war lange Zeit identisch mit dem des Grenzflusses zwischen Deutschen und Polen. Und plötzlich stellen wir fest, 20 Jahre nach dem Fall der Mauer und der deutschen Vereinigung und auch der Vereinigung Europas hat dieser Fluss sein Image rasant geändert. Er ist heute ein deutsch-polnischer Erinnerungsort, ein narrativer Raum, der Deutsche und Polen nicht mehr trennt, sondern verbindet. Auch die Memel hat ein Image. Sie haben gerade gesagt, woher dieses Image rührt. Interessant ist dabei allerdings, dass der deutsche Blick auf die Memel immer nur auf den 110 Kilometer langen Abschnitt im ehemaligen Ostpreußen gerichtet war. Der Mittel- und Oberlauf des Flusses, der durch Litauen, Weißrussland, Polen floss, spielte in dieser deutschen Rezeption des Flusses kaum eine Rolle. Das ging so weit, dass selbst im Deutschen es zwei Namen für diesen Fluss gab. Memel bezeichnete nur diesen Abschnitt in Ostpreußen und der Oberlauf wurde auch in der deutschen Sprache beim slawischen Namen genannt, Njemen. Das macht einen Journalisten natürlich neugierig und er will wissen, was hat es denn mit dieser anderen Geschichte, was hat es mit diesem sehr viel größeren Fluss auf sich und vor allem kann er wie die Oder, der einst auch Weißrussen, Litauer und Russ ähnlich miteinander verbinden, wie die Oder das mit Deutschen und Polen tut.
Sie haben das angesprochen, an dem Fluss Memel liegen mehrere Sonderfälle der europäischen Politik, Geografie und Geschichte. Belarus einerseits und das Kaliningrader Gebiet andererseits, nämlich einmal die letzte Diktatur auf europäischem Kontinent und andererseits die einzige zur Russischen Föderation gehörende Enklave, die abgesehen von der Ostsee im Norden von allen Seiten von der Europäischen Union umfasst ist und ja auch eingegrenzt wird mit einer Grenze, die relativ schwer zu überwinden ist. Wie leben denn die Menschen an der Memel mit diesen vielen Grenzen und wie fühlt sich Europa dort an?
Die Grenzen sind größer geworden. Man kann das auch so sagen, dass in dem Maße, in dem an der Oder in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Grenzen gefallen sind, bis zum Schengen-Beitritt Polens, die Grenzen an der Memel größer geworden sind, auch neue Mauern gebaut wurden. Bis zum EU-Beitritt Polens konnten zum Beispiel Weißrussen visafrei nach Polen reisen. Das gleiche gilt für die Bewohner des Kaliningrader Gebietes, die ohne Visa nach Litauen und Polen konnten. Nun aber bildet die Memel seit 2004 zweimal gleich die Außengrenze der Europäischen Union. einmal mit Belarus und einmal mit dem Kaliningrader Gebiet. Das macht das natürlich schwierig. Gleichwohl gibt es auch dort sehr viele Initiativen grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Es gibt eine Euroregion, die den Namen des Flusses trägt. Vor allem aber gibt es sehr viele Initiativen auf kultureller Ebene und was den Tourismus betrifft. Man kann zum Beispiel heute mit dem Paddelboot von Polen über den Augustowkanal nach Grodno fahren, dort weiter stromabwärts nach Druskininkei. Der Tourismus ist also einer der Motoren, die diese Region auch wieder etwas zueinander finden lässt, vielleicht auch irgendwann in naher Zukunft wieder zu einer europäischen Region machen kann im Sinne des Europas der Regionen.
Memel ist ja auch der deutsche Name der Stadt Klaipeda, die an der Mündung der Memel dann liegt und gegenüber der Kurischen Nehrung, wo Thomas Mann sein Sommerhaus in Nida hatte, auf der Kurischen Nehrung. Und das ist ja wirklich ein wunderschönes Gebiet, wo sehr, sehr viel touristisches Potenzial eigentlich da ist, wenn nicht diese Grenze so dicht wäre und das alles so schlecht zu erreichen wäre. Haben Sie den Eindruck, dass dort schon viele Menschen wieder unterwegs sind oder ist das erst in den ersten Anfängen mit dem Tourismus dort?
Der Ober- und der Mittellauf des Stroms sind keine touristischen Regionen. Allerdings ist es so, dass am Unterlauf tatsächlich sehr viel an touristischem Potenzial mittlerweile da ist. Das betrifft vor allem das sogenannte Memel-Delta in Litauen. Es ist das Delta eines der beiden Mündungsströme, Rus und Gilge gibt es. Die Rus bildet die Grenze zwischen Kaliningrader Gebiet und Litauen. Dort ist ähnlich wie auf der Kurischen Nehrung ein Tourismus entstanden. Den sucht man leider auf der russischen Seite noch vergeblich. Da ist es so, dass auch vor allem im Grenzgebiet seit 2007 ein besonderer Propusk, eine Sondergenehmigung nötig ist, um diese Gebiete zu betreten. Das betrifft leider auch Sowjetsk, ehemals Tilsit, das sich gerade anschickt, auch zu einer Tourismusregion, zu einer Tourismusstadt zu werben. 2007 jährte sich zum 200-jährigen Mal der Tilsiter Friede. Seitdem trägt die Brücke über die Memel wieder den alten Namen Königin Luise Brücke und statt Hammer und Sichel prangt auf dem Portal die Büste der Königin Luise. Also es gibt diese Ansätze, aber sie sind bei weitem noch nicht vergleichbar mit denen in Litauen oder zum Beispiel in Polen. Polen gehört ja auch zum Einzugsgebiet der Memel.
In einem solchen Gebiet ist natürlich alles auch immer von Geschichte durchdrungen. Wir haben gerade vor einigen Jahren den 650. Geburtstag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von Königsberg gefeiert, beziehungsweise der wurde in Kaliningrad gefeiert und dort war zum Teil 650 Jahre Kaliningrad zu lesen. Natürlich eine etwas absurde Überschrift für ein Plakat, weil natürlich Kaliningrad viel jünger ist als Stadt und Königsberg eben diese 650 Jahre auf dem Buckel hat. Das heißt, da holpert es manchmal auch mit der Frage, eignet man sich die Geschichte der ehemals deutschen Stadt an oder wie geht man eigentlich mit dem Erbe um, das ja nun angenommen wird, das deutsche Erbe in vielen anderen Gebieten. Wenn wir zum Beispiel nach Breslau schauen, das ist eine polnische Stadt, die sich aber immer bewusster wird auch des Reichtums, den dieses deutsche Erbe auch bedeutet. Das ist nun vielleicht ein Extrembeispiel, Kaliningrad vielleicht ein Extrembeispiel auf der anderen Seite. Aber wie ist das in Klaipeda, wie ist das bei den Menschen in Kaliningrad? Wie nehmen die Geschichte an, wie gehen die damit um? Immer noch verkrampft und mit der Angst vor Revanchismus oder ist da eine neue Lockerheit auch zu spüren?
Sie finden an der Memel wie auch entlang der Oder immer ein Nebeneinander verschiedener Narrative. Da gibt es die nationalen Narrative, die hängen in Weißrussland stark zusammen mit dem Großfürstentum Litauen. Die haben in Litauen damit zu tun, dass die Memel einst Grenze war zwischen dem deutschen Ordensstaat und den litauischen Stämmen. Es gibt auch ein russisches nationales Narrativ. Aber neben diesen nationalen Narrative finden Sie immer mehr auch grenzüberschreitende Erinnerungsorte, die sich die einzelnen Nationen und Länder teilen. Ein Erinnerungsort ist etwa die Königin Luise, an die man auch in Russland mittlerweile erinnern kann. Allerdings ist es so, dass in Russland noch immer stark, wenn an die deutsche Geschichte erinnert wird, an die brandenburgisch-russischen Beziehungen oder preußisch-russischen Beziehungen im 19. Jahrhundert erinnert wird. Das ist schon auch ein Stück noch russische Nationalgeschichte, die dort zelebriert wird. Ganz anders ist es in Litauen, gerade in Klaipeda, ehemals Memel, gibt es auch eine regionale Erinnerung, auch eine regionale Identität, die stark mit der deutschen Geschichte der Stadt zu tun hat. Auch da ist die Königin Luise wieder eine ganz wichtige Figur. Sie wissen, dass das preußische Königshaus 1807 in Memel im Exil war und die preußischen Reformen, über die wir auch in diesem Jahr so oft diskutiert haben, die gingen von Memel aus. Das Edikt zur Bauernbefreiung 1809 wurde in Memel unterzeichnet. Das ist eine sehr regionale Geschichte, an die in Kleipeda heute erinnert wird. Es gibt auch auf dem damaligen Wohnhaus des Königspaares, dem Palast Consentius, ein Schild, auf dem darauf hingewiesen wird, dass hier das preußische Königshaus im Exil war. Also durchaus deutsche Geschichte, kein Tabu mehr. Man nähert sich irgendwie, man lockert sich, es gibt Lockerungsübungen. Das gilt aber im Grunde für die gesamte Memel. Es gibt auch zum Beispiel Erinnerungsorte, die Polen und Weißrussen miteinander verbinden. Adam Mickiewicz oder Czesław Niemen, der berühmte Rockstar in Polen.
Was wünschen Sie sich am meisten für das Memelgebiet, für die Entwicklung in den nächsten, sagen wir, 20 Jahren?
Dass die Grenzen durchlässiger werden. Es ist ja nicht so, dass wenn die Außengrenzen der EU zum Beispiel durchlässig werden, indem man die Visapflicht abschafft, dass dort Millionen von Arbeitskräften in den Westen strömen und in die Sozialversicherungssysteme migrieren. Also die Vergangenheit hat gezeigt, dass Menschen, die sich im Westen frei bewegen können, mit ganz anderen Erfahrungen wieder in ihre Länder zurückkehren. Und gerade die letzte Diktatur Europas oder das autoritäre Regime von Alexander Lukaschenko ist beileibe nicht das letzte Wort der Geschichte. Und je mehr Weißrussen in Litauen und in Polen sind und in Deutschland, desto mehr wird man dort auch tatsächlich Veränderungen erfahren. Ich wünsche also der Memel tatsächlich eine europäische Zukunft. Ich wünsche ihr, dass die Grenzen dort ähnlich fallen werden wie an der Oder.
Vielen Dank für diese Perspektive, für diese guten Wünsche und natürlich auch für das Buch, das Sie uns geschrieben und geschenkt haben. Es ist verlinkt bei diesem Beitrag und wir sind gespannt, was Uwe Rader als europäischer Grenzgänger uns demnächst noch für Regionen vorstellt und näher bringt. Vielen Dank für heute und auf Wiederhören.